ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Ein österliches Hallo zu ESC Update. Bald ist Ostern, bald ist Sommerzeit, bald ist ESC. Und zumindest für Letzteres werdet ihr nach dieser Ausgabe bestens vorbereitet sein. Ob jetzt heute Nacht die Uhren eine Stunde vor- oder zurückgestellt werden, ganz ehrlich, wer weiß das schon. Ich weiß nur, seine Uhren stehen immer auf ESC. Herzlich willkommen, Thomas Mohr.
Danke für die Erinnerung, also das mit der Zeitumstellung, das vergisst man im Urlaub manchmal, ich bin gerade im Urlaub und die anderen Dinge, Ostern und ESC, hatte ich natürlich auf dem Zettel. Hallihallo nach Deutschland.
Heute dreht sich wieder alles um die Songs für den kommenden ESC. Wir sprechen über die Titel aus der Schweiz, Israel, Albanien, Georgien, Serbien, Griechenland und Portugal. Fast alle anderen Songs haben wir schon besprochen. Hört da gerne nochmal in unsere vergangenen Folgen in der ARD Audiothek. Ein großer Fokus liegt heute auf Israel. Es gibt ganz viel Kritik an der Teilnahme Israels dieses Jahr. Israel musste den eingereichten Song mehrfach anpassen, damit er den Regularien des ESC entspricht. Das alles vertiefen wir nachher ganz genau mit Arne Bartram. Er arbeitet unter anderem für den HR und den NDR, etwa als Reporter, Nachrichtenmann und auch als Moderator der ARD Infonacht im Radio. Und außerdem ist dabei Selma Soronjic aus dem Team von NDR 2. Sie ist außerdem Autorin bei Eurovision.de und ich freue mich sehr auf die beiden. Und ich frage natürlich dich erstmal ähnlich wie vor 2 Wochen, auf welchen Song von heute freust du dich denn am meisten?
Also ganz klar auf die Schweiz, aber auch auf Israel. Toller Song.
Okay, mit den beiden fangen wir gleich an. Das passt ja sehr gut. Es gibt noch eine große Neuigkeit der vergangenen 2 Wochen. Die Startreihenfolgen der beiden Halbfinalshows stehen fest. Für Leute wie mich ist das immer die Riesennachricht. Aber die könnt ihr euch ganz entspannt auf eurovision.de durchlesen. Ich werde das jetzt hier nicht vorlesen, keine Sorge. Es gibt ja eine Neuigkeit. Neu ist, dass alle fürs Finale qualifizierten Länder, also auch Deutschland, schon in den Semis live auftreten. Und zwar zwischen den Wettbewerbssongs. Also man kann nicht für die abstimmen, aber man kann sie schon mal einmal komplett sehen. Den ganzen Auftritt. Man hat alle Songs am Stück, aber man kann dann eben mal voten, dann mal nicht, dann wieder schon. Und ich glaube, nach so ein bisschen Nachdenken halte ich das alles für ein riesengroßes Tohuwabohu und denke, dass das niemand am Fernseher verstehen wird. Siehst du das ähnlich wie ich?
Ja, das kann gut sein. Also dann kommt irgendwann Deutschland und dann kommt irgendwann ja, UK ja, mittendrin. Als normaler Zuschauer wird man nicht begreifen, ob man dafür anrufen darf oder nicht. Da hast du recht, das kann schon zu einer gewissen Verwirrung führen. Bloß, es gibt ja gar keine Nummern dafür, bei denen man anrufen kann, ne? Oder?
Ich hoffe nicht. Ja, und die Schweden, die verändern ja auch immer alles am ESC. Ich weiß, die wollen das wahrscheinlich auch fairer gestalten, aber ich glaube, dabei vergessen die, dass es Leute gibt, die sich nicht 24/7 wie wir mit dem ESC beschäftigen. Allein die Punktevergabe, die wir ja aktuell haben, dass dann am Ende nochmal die ganzen Punkte vom Televoting oben drauf geschüttet werden. Ich glaube, selbst das versteht man nicht, wenn man sich halt nicht mit dem ESC komplett ganz viel befasst. Und das hier in den Halbfinals, das wird noch viel unintuitiver. Naja. Wir starten rein in die Songs. Und zwar mit der Schweiz. Und seitdem man den Vorentscheid in der Schweiz abgeschafft hat und auf ein ausgeklügeltes System der internen Nominierung setzt, hat es die Schweiz jedes Mal ins Finale geschafft. Dieses Jahr tritt Nemo mit dem Titel The Code an, ein wilder Genremix aus Pop, Oper, Rap und noch einigem mehr. Wir hören den Song gleich, aber erstmal, wie stehst du grundsätzlich zu Songs, die ihre Genres so häufig wechseln, und findest du das gelungen bei der Schweiz?
Ja, also in der Geschichte muss ich bei dieser Frage gleich an Ralf Siegel denken. Also der alte Ralf Siegel hat tatsächlich immer versucht, erfolgreich zu sein dadurch, dass er 4 Songs in einem gemacht hat. Und deswegen bin ich grundsätzlich skeptisch deswegen und sage, entscheide dich, mach Pop, mach Oper oder mach Rock, ja. Aber in diesem Fall, finde ich, ist es wirklich gelungen. Da verweise ich nochmal auf eine historische Person, nämlich meine Mutter. Die hat damals immer für den Sieger angerufen und sie hat unter anderem auch für Dima Bilan angerufen, der mit Believe damals gewonnen hat. Und das hat mich sehr schockiert. Ja. Und ihre Begründung war damals, das war für mich ein Gesamtkunstwerk. Und in diesem Sinne nehme ich dieses Wort Gesamtkunstwerk mal auf, ja. Nemo hat es wirklich geschafft, ein neues Gesamtkunstwerk aus diesen verschiedenen Genres für mich zu basteln und ist für mich in diesem Zusammenhang dennoch sehr, ja, überzeugend und ja, ich finde den Song toll.
Dima Bilan ist ein Gesamtkunstwerk. Das muss ich noch ein bisschen sacken lassen gerade.
Ja, ich auch. Das brauche ich bis heute.
Die letzten Male hat die schwedische Choreografin Sascha Jean-Baptiste mit der Schweiz zusammengearbeitet und deren Titel auf die Bühne gebracht. Und wie ich finde, hat das die Schweizer echt oft auch gerettet zuletzt. Dieses Mal ist sie nicht dabei, stattdessen ist Fredrik Rittmann dieses Jahr für den Auftritt verantwortlich. Unter anderem der Choreograf von Heroes oder auch Cha-Cha-Cha und vielen anderen ESC-Songs, also auch erfahren. Siehst du schon vor deinem inneren Auge, wie man diesen Titel inszenieren kann?
Gar nicht. Und das macht es ja eigentlich auch so spannend, denn es wird eine tolle Choreo geben. Das hat Nemo schon angedeutet und erprobt auch schon, aber er verrät halt nichts. Ich glaube, über Ostern irgendwann tritt er im Schweizer Fernsehen auf. Vielleicht finden wir da erste Hinweise.
Nemo ist ja in den Wetten weit oben und ich glaube, wir beide sind uns auch einig, dass es die Schweiz ins Finale schafft. Aber kann die Schweiz den ESC auch gewinnen?
Ja.
Ach was?
Ja,
findest echt?
Natürlich.
Findest echt?
Jedes Land kann den ESC gewinnen.
Ja,
natürlich.
Thomas, aber, nee, du bist jetzt nicht hier für Allgemeinplätze. Dafür haben wir dich nicht eingekauft. Also
nein, Schweiz.
So.
Nee, also ist auf jeden Fall ein Land, das gewinnen kann. Also ich glaube, wenn die Jurys das verstehen, die sind bei innovativen Konzepten ja immer nicht so gut drauf, wenn die Jurys das verstehen, ja, und wenn die Performance so ist, dass diese Begeisterung auch beim Publikum, Publikum ist auch schwierig, weil es halt sehr kompliziert ist, aber das ist wirklich ein Angebot, was mal wirklich was anderes ist. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass er tatsächlich oben mitspielen wird.
Ja, ich sehe das noch nicht so wirklich. Ich glaube auch, das ist zu kompliziert. Aber vielleicht ist es ja besser, wenn man ihn nur hört. Das machen wir jetzt mal. Danke, Thomas, für jetzt. Wir hören uns nachher wieder und sprechen dann über Portugal. Jetzt aber erstmal Nemo für die Schweiz, The Code. Und die Schweiz hat die beste Eröffnungszeile für diesen Podcast überhaupt. Welcome to the show.
Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, oh, let me taste the lows and highs.
Nemo hat also den Code geknackt. Das ist der ESC-Song aus der Schweiz. Ab jetzt wird ESC-Update ein bisschen einseitig. Wir haben nur noch Songs von Frauen heute im Programm. Und für die ersten drei begrüße ich jemanden ganz neu in diesem Podcast. Mir fällt nämlich bei der Arbeit in der ARD immer mal wieder auf, dass es in ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt auf der journalistischen oder auf der technischen Seite, überall verstreut immer wieder Menschen gibt, die sich für den ESC ebenfalls total begeistern können und die seit Jahren dabei sind und dementsprechend auch viel wissen über diesen wunderbaren Wettbewerb. Und einer von denen ist jetzt hier. Er war Junior-Korrespondent in Washington. Er ist auch immer wieder vertretungsweise in Stockholm im Studio. Und nun zurück in der Heimat. Herzlich willkommen, Arne Bartram.
Was für eine Einführung. Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Wobei, als ich das geschrieben habe, dachte ich mir auch schon, naja, was heißt schon Heimat für dich? Denn du hast ja noch eine andere Qualifikation für diesen Podcast. Du hast ein Jahr lang mal in Elverum in Norwegen gewohnt. Und wer jetzt sich zurückerinnert an vor zwei Wochen den Podcast und genau nachdenkt, der weiß, Elverum in Norwegen, natürlich, das ist doch der Geburtsort von Markus und Martinus, den beiden Zwillingen, die dieses Jahr für Schweden ins Rennen gehen. Ja, wie waren die denn so als Nachbarn?
Ja, wir haben uns leider knapp verpasst und ich glaube, eine Statue von denen steht da jetzt auch noch nicht. Genau, die sind zwar in Elverum geboren, ich glaube aber schon als Kinder weiter in den Norden gezogen. Aber die waren auf jeden Fall schon ziemlich bekannt in Norwegen, als ich da war. Also die waren ja richtige Kinderstars, kann man sagen. Sie haben 2012, ein Jahr bevor ich selbst dahin gezogen bin, die norwegische Version des Junior ESC gewonnen. Und ich weiß noch, wenn ich damals so auf YouTube gegangen bin in Norwegen, dann wurde mir auf der Startseite wurden mir da immer so diese Musikvideos von denen vorgeschlagen. Die hatten jetzt aber relativ wenig mit so diesem coolen Sound, mit dem sie jetzt zum ESC gehen, zu tun, sondern das war ja so klassischer Kinder-Lollipop-Sound, wo die da irgendwie so mit ihren 11 Jahren durch die Gegend gesprungen sind wie so Flummis. Also es war noch deutlich kindlicher als jetzt.
Ja, okay, wir haben über Markus und Martinus schon gesprochen, könnt ihr euch nochmal anhören in der ESC-Update-Ausgabe vom letzten Mal in der ARD-Audiothek. Ich möchte mit dir heute über das ja doch meist diskutierte Land bei dem diesjährigen ESC sprechen und das ist Israel. So, du warst ja Washington-Korri, das heißt, du kennst dich aus mit harter Politik und deshalb bist du genau der Richtige jetzt dafür. Wenn ich mal so auf Twitter zum Beispiel herumgucke, dann finde ich im Prinzip ausschließlich Fans, die sich gegen Israels ESC-Teilnahme aussprechen. Das geht so weit, dass teilweise ja Fanmedien oder Fans den ESC boykottieren wollen, weil Israel dieses Jahr mitmacht. Was ist deren Problem und was ist da der Vorwurf?
Ja, da geht es natürlich um den Gaza-Krieg und ziemlich heftige Vorwürfe gegen Israel. Denn in der ganzen Region, muss man ja sagen, ist seit einigen Monaten nichts mehr so, wie es war. Richtiger Krisenmodus. Seit die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober eben viele Israelis getötet und auch entführt hat. Kurz darauf hat ja Israels Regierung gesagt, dass sie die Hamas im Gazastreifen bekämpfen will. Und seitdem läuft dort eben ein Krieg, wo auch viele Zivilisten ums Leben gekommen sind. Und über diesen Krieg gibt es ja in der ganzen Gesellschaft total unterschiedliche Ansichten und deshalb natürlich auch in der ESC-Community die einen, die eben sagen, nee, wir wollen Israel nicht dabei haben, machen die verantwortlich für das, was dort passiert. Andere, die aber sagen, nein, sie finden es total unfair eben, dass man Israel alleine dafür verantwortlich macht und deswegen sollte Israel dann auf jeden Fall dabei sein.
Das ist die Ausgangslage. Zwei Songs, so heißt es ja, hat Israel schon bei der Europäischen Rundfunkunion eingereicht, die beide als zu politisch abgelehnt worden sind. Denn politischer Inhalt, wir wissen, das ist beim ESC bekanntermaßen verboten. Versuch Nummer 3 ging dann aber durch. Und eben noch vor der Deadline am 11. März wurde dieser Titel präsentiert, Hurricane von Eden Golan.
Batter up my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light, everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers, life is no game but it's ours while the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind, baby. From this hurricane,
came. Living in a fantasy, ecstasy, everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and powers, life is no game, but it's ours. Why the time goes wild every day. אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
Arne, ich stelle die wichtigste und eigentlich entscheidende Frage gleich mal zu Beginn. Ist dieser Song politisch?
Ja, das ist er. Also ganz klar ist er politisch. Ich finde aber, die eigentliche Frage ist doch, ist das schlimm? Und da finde ich persönlich grundsätzlich erstmal nicht. Denn natürlich werden Künstler, Sänger auch von heftigen Ereignissen, die in ihrem Land passieren, geprägt. Und wenn wir jetzt wollen, dass nicht nur irgendwie 0815 Party-Songs beim ESC dabei sind, also die wollen wir natürlich auch hören, ganz klar.
Natürlich.
Aber wir wollen ja eben auch manchmal so ein bisschen ja emotionalere, vielleicht auch ein bisschen anspruchsvollere, authentische Musik hören beim ESC. Und das führt doch dann ganz ehrlich automatisch dazu, dass eben auch mal politische Themen auf die Bühne kommen. Das hat es beim ESC, wenn man ehrlich ist, auch schon immer gegeben. Wir Deutschen haben übrigens damit angefangen, schon beim allerersten ESC 1956. Da haben wir unter anderem einen Holocaust-Überlebenden geschickt, Walter Andreas Schwarz, der in seinem Lied kritisiert hat, dass die Deutschen ihre Verbrechen während der Nazi-Zeit verdrängen. Und seitdem hat es immer wieder Songs mit politischen Inhalten gegeben. Georgien durfte zum Beispiel 2009 in Moskau nicht mit We Don't Wanna Put In auftreten, weil es, sagen wir mal, ein bisschen zu offensichtlich ein Song gegen Putin war. Aber es sind auch viele Songs durchgegangen. Montenegro hat zum Beispiel mal über die Euro-Krise gesungen. Die Ukraine hat 2007 mit Lascha Tumbai den zweiten Platz bewegt. Und eigentlich war allen klar, dass Lascha Tumbai jetzt nicht nur ganz zufällig ein bisschen so ähnlich klingt wie Russia Goodbye.
Was? Das sollte mongolisch sein, hat man mir gesagt.
Ja, da muss man auch, glaube ich, sehr, sehr lange recherchieren, dass das vielleicht nicht so ganz gestimmt hat, dieser Ursprung. Ja, und dann, wir erinnern uns natürlich alle noch, 2016, Jamala hat mit einem Song über Vertreibung in der Sowjetunion gewonnen. Auch das jetzt nicht gerade unpolitisch.
Ja, das stimmt. Und dennoch müssen diese ganzen Songs ja irgendwie durch so ein Gremium durch, das sagt, das geht klar. Und auch bei Hurricane war es ja so, dass sie das durchgewunken haben. Und da muss ich halt auch sagen, wenn man sich jetzt den Text so durchliest, also wenn man was Politisches finden will, dann findet man in jedem Song etwas Politisches.
Absolut.
Natürlich auch in dem, ich würde sagen, ob der Song jetzt politisch ist oder nicht, ist eine Frage, die hat die EBU beantwortet. Aber auch selbst wenn sie nicht politisch sind, können es ja Auftritte sein. Ich würde zum Beispiel sagen, der vom Kalusch Orchestra aus der Ukraine, Stefania, das war ein ganz normaler Song, 2022 in Turin, hat gewonnen. Aber dass eben diese Gruppe kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine überhaupt aufgetreten ist, das war für mich ein politisches Statement, auch wenn der Song es nicht war. Glaubst du, dass jetzt für Israel und für den Sender Kan, der das verantwortet, hinter diesem Auftritt von Eden Golan mehr, also irgendein Zeichen steckt?
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie dann die Performance auf die Bühne bringen werden, denn egal, wie der Sender das inszeniert, mit dieser ganzen Diskussion, die wir da jetzt sehen, am Ende, glaube ich, kannst du nicht ein Zeichen setzen. Also es wird immer von Fans in die eine oder andere Richtung irgendwie interpretiert werden. Und ich finde es auch ganz interessant, wie einer der Songwriter von Hurricane das Ganze sieht, Staff Berger, der hat nämlich dazu gesagt.
Letztendlich haben wir ein Lied, auf das wir stolz sind. Dieses Jahr wären wir nicht mit irgendeinem Popsong zum Contest gefahren. Wir haben ein Lied gewählt, das Herzschmerz in sich trägt, das von einer Krise spricht. Jeder kann für sich selbst etwas damit anfangen. Nach all den Änderungen kann trotzdem jeder Israeli hinter diesem Lied stehen.
Ja gut, er hat den Song geschrieben, er hat die Texte geschrieben, also auch von den anderen beiden Songs, die Israel eingereicht hat. Das ist ja öffentlich, das kann man sich durchlesen. Ist Hurricane jetzt eigentlich so viel anders als die Ausgangsfassung October Rain?
Also ich habe mir das mal angeguckt und ich würde sagen, die eigentliche Message, die kommt auf jeden Fall auch immer noch durch. Die Geschichte des Songs, die wurde jetzt insofern verändert, dass es jetzt um einen Menschen geht, der eine persönliche Krise durchlebt. Deshalb singt Eden Golan eben in der neuen Version auch immer nur von ich und nicht in der alten Version und nicht wie in der alten Version von wir, was natürlich eine ganz offensichtlichere Anspielung war eben auf das, was da in Israel am 7. Oktober passiert ist. Ansonsten ist natürlich am auffälligsten der Titel, dass der eben anders klingt, dass es eben nicht mehr October Rain, also ne, Oktober, auch das glaube ich, da kann man nicht irgendwie zwei verschiedene Andeutungen, das kann man nicht irgendwie unterschiedlich deuten, da wäre es ganz klar.
In Hamburg regnet es auch ganz oft im Oktober.
Ja, genau, sowas hätte man da wahrscheinlich, oder vielleicht ist irgendwas in der Mongolei, ist bestimmt auch wieder. Also insofern ist das natürlich jetzt deutlich unverfänglichere Titel mit Hurricane. Und auch, ja, der Anfang von dem Song wurde ein bisschen geändert, da hieß es in der ursprünglichen Version noch sowas wie Schreiber der Geschichte steht mir bei, das hat man abgeschwächt und auch am Ende, da singt sie ja auf Hebräisch, auch der Teil wurde nochmal neu geschrieben und ich sag mal politisch etwas entschärft.
Ich hätte nach dem ganzen Hin und Her ehrlicherweise nicht erwartet, dass Israel tatsächlich mitmacht beim ESC, nun wissen wir es aber, sie werden damit antreten, das ist Fakt. Findest du das richtig, dass Israel mit diesem Song jetzt antritt?
Ich finde ja, weil da hat es in der Vergangenheit auf jeden Fall schon Songs gegeben, die deutlich offensichtlich politischer waren. Und ich hätte jetzt ein schwieriges Zeichen von der EBU gefunden, ausgerechnet jetzt zu kommen und zu sagen, ja nee, also jetzt sind wir da aber mal ganz streng und das geht so nicht. Also ich finde auf jeden Fall so in dieser, ja ich nenne es jetzt mal abgeschwächten Version, kann man es durchaus noch so durchgehen lassen, dass man sagt, okay, klar kann man es politisch deuten, aber man kann natürlich auch sagen, naja, da geht es eben jetzt eher um so eine persönliche Leidensgeschichte.
Ganz oft wird Israel mit Russland und Belarus verglichen, weil beide Länder, die wurden ja schon vom ESC ausgeschlossen, Belarus noch ein Jahr vor Russland, die Russen dann mit Beginn des Ukraine-Krieges. Warum ist die Situation mit Israel jetzt eine andere?
Ja, den Vergleich, den liest man ja auch total oft auf Twitter und ganz ehrlich, ich finde, der ergibt so überhaupt keinen Sinn, weil schauen wir uns zum Beispiel mal Belarus an. Die wurden ja 2021 disqualifiziert, weil der belarussische Sender einen Song schicken wollte, in dem unter anderem gesungen wurde, ich bring dir bei, hier wieder auf der Linie zu gehen und sowas irgendwie wie, ich bring dich dazu, wieder nach meiner Pfeife zu tanzen. Und das war halt ganz klar eine Anspielung auf Proteste, die es damals in Belarus gegeben hat, gegen den Machthaber Lukaschenka. Und das Regime hat also quasi versucht, die ESC-Bühne zu nutzen, um eben innenpolitisch eine Ansage zu machen, um auch so eine Machtdemonstration nach Europa zu senden. Und da, finde ich, hat die EBU völlig zu Recht gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht, dass unser Wettbewerb hier missbraucht wird für eine Machtdemonstration von einem Diktator. Und auch bei Russland war ja das Problem eher, dass die Sender, die da für den ESC zuständig sind, Teil des russischen Propagandaapparats sind, wo gegen die Ukraine gehetzt wurde, wo Fake News verbreitet wurden, um eben diesen Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Und ja, Russland ist eben, genau wie Belarus, einfach keine echte Demokratie mit freien Medien. Bei Israel, egal was man jetzt von dem Krieg hält, muss man aber sagen, es ist eine andere Situation. Israel ist eine Demokratie.
Und hat einen Sender, der eben nicht von der Regierung irgendwie mit einverleibt wird.
Genau, genau.
Und dann lassen Sie es aber wenigstens, es ist ja ein Musikpodcast hier, lass uns kurz über den Song mal sprechen. Hurricane ist eine der wenigen Balladen dieses Jahres. Ich finde persönlich auch eine der besseren. Wie stehst du zu dem Song?
Absolut, also ich höre den Song total gerne und du hast es ja auch schon gesagt. Es ist eben jetzt nicht so ein super balladenreicher Jahrgang dieses Jahr. Deswegen sticht der Song auch raus und ganz ehrlich, ich finde, er ist gut produziert und auch wenn man jetzt mal diese ganze politische Diskussion irgendwie beiseite lässt, ich finde, man kann ihn einfach gut anhören.
Man könnte fast schon sagen, es gibt eigentlich mehr Songs auf Spanisch dieses Jahr als Balladen beim ESC. So sehr es Leute geben wird, die Israel hassen, so sehr könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es auch viele Pro-Israel-Votes beim ESC gibt. Und zwar weniger wegen dem Song, sondern einfach nur wegen der Sache. Könnte Eden Golan deswegen auch ganz weit nach vorne kommen?
Also ich kann mir am Ende tatsächlich, würde ich sagen, einen Platz in den Top 10 vorstellen. Also klar wird es Leute geben, die dafür aus politischen Gründen anrufen. Es wird aber genauso gut Leute geben, die diesen Song ablehnen, einfach aus politischen Gründen.
Also aber man kann ja nicht gegen jemanden voten, man kann ja nur für einen voten.
Das stimmt, aber du kannst natürlich trotzdem, allein das hat ja auch schon eine politische Schlagkraft, wenn du eben sagst, ne, also den einen Song wähle ich nicht, oder wenn ich irgendwie auf Twitter immer schreibe, votet nicht für den und den. Also auch damit kannst du ja eine Stimmung erzeugen, die sich irgendwie bei auch auf andere niederschlägt, wenn man jetzt überall liest, huch, irgendwie, die sollten ja eigentlich gar nicht dabei sein, so nach dem Motto. Also ich glaube, im Endeffekt könnte sich das sogar die Waage halten, und vielleicht ruft dann der ein oder andere ja doch einfach nur für den Song an, weil er eben diesen Song gut findet.
Ich, ganz ehrlich, ich hoffe es. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen weniger Politik hier. Was soll denn das? Viel zu politisch das alles. Weniger Politik jetzt, aber trotzdem mehrere Versionen eines Songs. In Albanien hat Beza den Vorentscheid gewonnen, und zwar schon im Dezember mit dem albanischen Titel Samrandor. Nun aber gibt es den lange erwarteten Revamp. Der Titel ist jetzt Englisch und heißt Titan.
We stand eye to eye, you try and set a fire, just to watch me burn. It's like you don't know that I will survive. Learned how to stay alive. Come and throw your flames, cause it's all in vain. Oh, even if I fall, I'm gonna get up. I'll be standing tall, proud with my head.
Arne, du hast mir schon erzählt, dass Albanien bei dem ESC zu den Ländern gehört, auf die du dich am meisten freust. Wieso?
Einfach, weil Albanien für mich so diesen ESC-Spirit einfach verkörpert. Also, ich meine, wo hörst du sonst in Deutschland Musik auf Albanisch, wenn nicht gerade irgendwie Era Istrefi mit Bonbon im Radio läuft? Also, ich mag einfach so auch diese Mischung aus so Musikelementen vom Balkan, so mit diesen traditionellen Trommeln, und ich glaube, man nennt sie Sackpfeifen, so dieses Geräusch, dieses was man da häufiger drin hat, so gemixt auch mit modernen Beats, das gefällt mir einfach, und ich finde, für sowas schalte ich halt den ESC ein, weil wo bekomme ich sonst sowas?
Jetzt müssen wir aber sagen, Musik auf Albanisch haben wir gerade eigentlich auch nicht gehört, aber war die Freude trotzdem auch bei diesem Lied groß für dich?
Ja, denn also am Anfang auf jeden Fall, weil Albanien ist ja traditionell eben sehr früh den Beitrag zu veröffentlichen. Die haben ja ihren Vorentscheid integriert quasi in so ein traditionelles Musikfestival, bei dem auf Albanisch gesungen werden muss. Und deswegen sieht man den ja schon immer Ende Dezember immer, mit was die da hinterher antreten werden, auch beim ESC. Und ich habe damals also diesen Song gehört auf Albanisch und dachte mir, ja, also wird jetzt nicht mein absoluter Favorite dieses Jahr werden, aber kann man machen. Und tja, dann kam eben der Revamp und auf einmal ist alles nur noch Englisch.
Ja, die letzten 4 albanischen ESC-Titel, die es ins Finale geschafft haben, die waren alle in Landessprache. Tappt Albanien da jetzt wieder in die alte Falle, diesen Song irgendwie beliebiger zu machen?
Also ich finde ja, weil der Song ist auf jeden Fall auch in meinen persönlichen Favorites ziemlich weit dadurch nach hinten gerutscht. Und du hast es eben schon gesagt, wenn man die Geschichte fragt oder in die Geschichte schaut, dann haben sie sich damit nicht so richtig einen Gefallen getan. Denn ich finde, man muss sagen, auf Albanisch hat dieser Song wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Auf Englisch ist es halt einfach eine weitere gewöhnliche Ballade. Und ganz ehrlich, ich finde auch, man merkt, dass der Song halt eigentlich auf oder beziehungsweise für eine andere Sprache geschrieben wurde. Denn auf Albanisch, ich verstehe zwar kein Wort, aber ich finde, man merkt vor allem im Refrain eben, ja, da steckt ein bisschen mehr Power dahinter. Also ich finde, merkt man der Künstler noch an, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt einfach. Und jetzt im Englischen, ehrlicherweise wirkt es ein bisschen manchmal, als hätte man da bei Google schnell mal irgendwie geguckt, welche Wörter da so in die ungefähr dieselbe Bedeutung haben und in die Melodie reinpassen.
Ja, also diese Revamp-Kiste, die hat auch schon mal funktioniert. Das ist einfach nur lange her, so 2009 oder so hat das mal geklappt, dass man den albanischen Song übersetzt hat und dann damit gut weiterkam. Aber eben jetzt schon länger nicht mehr. Aber hörst du denn aus dem Titel noch ein bisschen Albanien raus, wenigstens in der Musik, oder ist das für dich jetzt völlig weg?
Naja, also ich finde, es klingt jetzt nicht mehr so richtig nach Albanien. Ich finde, es ist jetzt trotzdem an sich kein schlechter Song. Jetzt war ich da sehr, sehr negativ. Aber ganz ehrlich, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn du so ein Original hörst und du denkst, ja, finde ich gut. Und dann wird es so ein bisschen verschlimmbessert quasi. Also ich glaube, danach ist man dann immer so, dass man sich denkt, oh, es war vorher so irgendwie viel schöner. Und dann, auch wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt nur das Revamp gehört hätte, ohne jemals das Original, hätte ich mir gedacht, wahrscheinlich, ach, ist ja eine ganz gute Ballade. Aber halt eben vielleicht ein bisschen austauschbarer. Das hätte auch aus einem anderen Land kommen können. Auf Albanisch eher nicht.
Beim nächsten Song würde man jetzt vielleicht auch nicht sofort hören, dass er aus Georgien kommt. Tut er aber. Das ist Nuza Buzaladze mit Firefighter. I see it, yeah. I see it. My heart spits in lava, I'm running like tiger, no fear. Put Out the Fire. Arne, ein Song über Feuer und über Wasser. Wie sehr brennst du für Georgien dieses Jahr?
Also ich würde jetzt sagen, es ist kein Großbrand. Bei mir reicht da ein Feuerlöscher. Also Firefighter.
Ist ein Streichholz.
Naja, gut. Auch das kann viel Schaden anrichten. Ne? Oh Gott, aber ja. Nee, ich finde, es ist auf jeden Fall eine Steigerung im Vergleich zu den Songs, die Georgien da so in den letzten Jahren manchmal geschickt hat. Ne? Ich sag nur Sunshine, I wanna touch you, Mountain, I wanna feel you. Also Georgien ist da ja.
Days in a row, I'm thinking I know.
Ja, genau. Ne? Also Georgien ist da ja seit längerem, jo, ich sag's jetzt mal sehr speziell, unterwegs. Und jetzt versuchen sie es halt mal so ein bisschen mainstreamiger und ich finde da die Richtung tatsächlich ganz gut. Ob es am Ende fürs Finale reicht, ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Immerhin, also wenn ich da so an 2021 oder 2022 denke, da hat glaube ich keiner ernsthaft gedacht, dass sie überhaupt irgendwie eine Chance aufs Finale haben. Dieses Mal würde ich sagen, kommt es auch ein bisschen einfach aufs Umfeld drauf an. Georgien ist ja, glaube ich, in der zweiten Hälfte von Semi 2 und da ist natürlich die Gefahr, dass sie da rund um Israel, Belgien und die Niederlande so ein bisschen runterfallen könnten.
Da war so ein bisschen Diskografie für zwischendurch. Der Song wurde geschrieben von Darko Dimitrov. Der hat sich zu einem echten ESC-Urgestein entwickelt. Der ist jetzt schon das 13. Mal mit einer Komposition beim ESC dabei. Der hat bis jetzt nur für Balkanländer gearbeitet. Firefighter ist sein erster Titel für Georgien. Und Georgien hat ja, du hast es gesagt, echt sehr spezielle Songs zum ESC geschickt, sich gar nicht um den Geschmack von Europa gekümmert. Deswegen das letzte Mal 2016 im Finale, jetzt eben so ein bisschen mainstreamiger. Ist das der einzige Grund, warum es nicht läuft für Georgien, dass man sich so völlig gedacht hat, komm, was ihr alle hört, es kümmert uns nicht? Und ist jetzt das besser? Also ich sag dir mal, was mein Problem ist mit diesem Popsong, das ist ja eigentlich ein relativ normaler Popsong. Mein Problem ist zum Beispiel, wenn ich es jetzt mal mit anderen vergleiche, mir ist da zu wenig Musik. Also es gibt über weite Teile des Songs einfach irgendwie nur so ein Beat.
Und ja, und so ein Tanzteil, ne? Also wirkt ein bisschen, als hätte man sich vielleicht von Israel aus dem letzten Jahr inspirieren lassen, ne? Dass man da sagt, okay, wir stellen jetzt die junge Dame dahin und dann darf die sich mal ein bisschen stretchen auf der Bühne. Ne? Also das vielleicht funktioniert's.
Ja gut, aber man muss ja sagen, also Firefighter, wenn sie Feuer haben wir auch schon oft gesehen auf der ESC-Bühne, wenn jetzt auch Wasser dazu kommt.
Und der Sandmaler, die Sandmalerin.
Und die Sandmalerin, ja, dann reicht's fürs Finale für Georgien. Ich glaube, das können wir jetzt einfach mal so festhalten. Danke, lieber Arne, für diese sehr ausführliche Premiere hier bei ESC Update. Schön, dass du da warst. Wir werfen jetzt einen Blick auf Serbien. Dort hat sich im Vorentscheid Teodora durchgesetzt und zwar mit dem Titel Ramonda.
Das ESC Update bei NDR Blue.
Oh,
Das war der Song über den Felsenteller. Ja, ja, Ramonda ist eine Blume und das ist der dazugehörige, sehr poetische deutsche Name. Und bei mir ist jetzt Zelma Soronjic von NDR 2, die den serbischen Vorentscheid gesehen und auch für Eurovision.de darüber geschrieben hat. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Lass uns auch erstmal über diese Blume reden. Serbien schickt einen Song über eine Blume. Warum? Was ist da die Symbolik dahinter?
Ja, das ist eine Frage, die sich natürlich zwangsläufig stellt, wenn man diesen Titel oder diesen Begriff 500 Mal hört in diesem Song. Und ich muss zugeben, ich musste dann erstmal recherchieren. Und dann habe ich bei meiner Recherche erfahren, dass die Ramonda in Serbien ein Symbol für den Tag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg ist, der am 11. November gefeiert wird. Aber die Blume ist laut Theodora nicht nur ein Symbol dafür, sondern auch ein Symbol der Hoffnung. Und dazu sagt sie: Diese Blume ist ein sehr schönes Symbol, denn die Ramonda erhebt sich aus der Asche, kann für jeden Trost, Hoffnung und Wiedergeburt nach einem Unglück oder Leid bedeuten.
Okay, Ramonda, das merken wir uns auch, so wird das betont. Wer ist denn Theodora? Was wissen wir über die Sängerin?
Ja, also Theodora, die eigentlich Theodora Pawlowska heißt, begann ihre Musikkarriere bereits ein paar Jahre vorher, also 2018. Damals hielt sie sich noch ein bisschen bedeckt und hat Lieder geschrieben für andere serbische Kolleginnen. Und dann hat sie 2019 ihr erstes Lied als Sängerin veröffentlicht. Aber der große Durchbruch ließ dann noch ein bisschen auf sich warten, bis 2023 nämlich. Dann hat ein Lied, nämlich Janum, wirklich, ja, also es ging komplett durch die Decke. Mhm. Natürlich war TikTok wieder schuld daran.
Das ging wie so oft.
Genau, das ging da wirklich sehr viral. Und es wurde, ich weiß gar nicht, wie oft geteilt, wie oft genutzt. Mittlerweile hat es, ich glaube, über 100 Millionen Streams bei Spotify alleine. Genau, und seitdem ist sie vor allem auf dem Balkan schon sehr bekannt und auch sehr präsent. Und nicht nur auf dem Balkan, sondern auch dementsprechend in der Diaspora.
Ja, krass. Und sie hat sich damit im serbischen Vorentscheid durchgesetzt, unter anderem gegen Konstrakta, die wir alle noch gut kennen von 2022 beim ESC mit Incorporis Sano. Ich habe es geliebt und sie ist in die Top 5 gekommen damit. Was war denn das für ein Vorentscheid? Ich habe immer mal reingeguckt und ich finde, das hat alles zumindest toll inszeniert aus, oder?
Ja, absolut. Also ich fand die Show auch um einiges besser als den kroatischen Vorentscheid, muss ich sagen. Mhm. Es war alles viel durchdachter, vor allem auch sehr nostalgisch. Also am Anfang gab es ein ABBA-Medley vom Moderatorenteam. Dann wurde den ganzen Abend über Željko Joksimović gefeiert, den ja einige vielleicht noch kennen. Der war 2004 zum ersten Mal beim ESC. Da hat er einen sehr guten zweiten Platz geholt für damals noch Serbien und Montenegro. Gibt es ja nicht mehr das Land. Mhm. Dann war er noch als Autor tätig für Bosnien und Herzegowina, für Montenegro, für Serbien. War dann 2012 selbst nochmal beim ESC. Und das hat sich einfach so durch den Abend gezogen, dass der da gefeiert wurde, dass er immer wieder auftreten durfte, den Kandidatinnen und Kandidaten Mut zusprechen durfte. Das war ganz schön. Also ich bin großer Fan von dem und es war schön, ihn zu sehen. Wo wir schon beim Thema alte Bekannte sind, es gab noch eine, die da aufgetaucht ist, nämlich Marija Šerifović. Die hat 2007 den ESC gewonnen, hat da für die Jury die Punkte verteilt. Und du hast es ja eben schon gesagt, Konstrakta war auch da, hat mich sehr gefreut, hatte wieder ein sehr tolles Lied im Gepäck, aber letztendlich hat Theodora verdient gewonnen und sie war ja auch im Vorfeld eine der großen Favoritinnen des Abends.
Ja, ist sie für mich beim ESC allerdings nicht mehr. Im ersten Halbfinale ist Ramonda ja eigentlich die einzige wirklich klassische Ballade. Dieses Jahr gibt es ja wieder auch nur Televoting im Semi, keine Jurys stimmen ab. Serbien hat den undankbaren Startplatz 2. Oh. Schafft sie es trotzdem weiter?
Ich denke schon. Also es wird vielleicht ein bisschen knapp, aber ich denke dadurch, dass sie sich durch Janum so eine ja schon internationalere Fanbase aufbauen konnte, dass da viele Leute anrufen werden. Und ich denke natürlich auch, dass hier wieder die Balkanmenschen in der Diaspora zum Einsatz kommen werden, weil nicht nur die serbischen, sondern auch alle anderen, weil man ja beim ESC lustigerweise immer zusammenhält, obwohl es außerhalb des ESC vielleicht nicht immer so ist. Und ich denke auch, ja, du hast es gesagt, die Jury bestimmt zwar nicht mit, aber ich denke, dass vielleicht ein Vorteil dadurch entstehen könnte, dass es so, ja, die einzige klassische Ballade ist, dass es da draußen doch noch genug Balladenfans gibt, die dann dafür abstimmen werden.
Ja, die werden sich auf jeden Fall darauf vereinigen. Lass uns nochmal über Griechenland sprechen. Anderes Halbfinale und dieses Jahr beim ESC sehr besonders. Marina Sati singt den Song Sari, was wiederum Würfel bedeutet. Wir hören den Song auch gleich, aber diesen Titel hat sie mit einem sehr lustigen Musikvideo versehen. Was passiert da?
Ja, die Frage ist, was passiert da eigentlich nicht? Also ich glaube, wenn man meine Träume verfilmen würde, dann würde daraus dieses Musikvideo entstehen. Ja, das ist alles komplett wirr, auf den ersten Blick natürlich. Ja, in erster Linie nimmt uns Marina als Touri-Guide mit auf eine Reise durch Griechenland. Und da sehen wir verschiedene Attraktionen, wie beispielsweise die Akropolis Akropolis oder das Odeon des Herodes Atticus. Wir bekommen Alltagssituationen aus dem Leben in Griechenland gezeigt. Und es wird auch mit ein paar gängigen Klischees gespielt. Da wird beispielsweise ab und zu mal Feta-Käse eingeblendet. Menschen tanzen plötzlich Sirtaki auf der Straße. Es wird vor allem sehr viel gezoomt und geschwenkt.
Also ein ganz normaler Dienstag in Athen, natürlich.
Genau, ich glaube, das ist kein gutes Video für Menschen, die unter Schwindel leiden. Vielleicht sollten die das dann in der halben Geschwindigkeit abspielen. Also nur eine Warnung am Rande. Aber ich muss sagen, dieses Video macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
Total. Es ist ein Song, der jetzt also in Landessprache gesungen wird, im ganz, ganz großen Teil. Bisschen Englisch, aber kaum. Mit einem Song, der zumindest zum Teil in Landessprache gesungen wurde, hat es aber Griechenland zuletzt 2013 ins Finale geschafft. Ja, auch in Malmö. Damals Alcohol is Free. Danach ist der Versuch zweimal gescheitert, wenn es irgendwie zu griechisch klang, ins Finale zu kommen. Marina Sati setzt jetzt trotzdem alles auf diese Karte. Ich finde den Song erstmal ein bisschen wenig eingängig tatsächlich, aber trotzdem klasse, vor allem auch durch das Video. Aber worum geht es? Hat es eigentlich irgendwas mit dem Video zu tun, der Inhalt?
Ja, gute Frage. Vielleicht sollte ich einmal mit der Information starten, dass ganze 9 Menschen an diesem Song mitgeschrieben haben. Also es ist schon ordentlich, würde ich sagen. Der Text behandelt die Liebe, was man jetzt vielleicht nicht anhand des Videos sich erschließen könnte, aber auch die Risiken, die man im Leben eingehen müsste. Und da kommt auch der Songtitel ins Spiel. Das Leben ist nämlich wie ein Würfel, den wir werfen, ohne zu wissen, was dann passieren wird. Sehr poetisch. Ja, der Sound ist, ich glaube, der Vergleich ist mittlerweile ein bisschen abgedroschen, aber erinnert so an Rosalia, dieses Verbinden von Traditionellem mit Modernen. Aber das ist natürlich beim ESC auch kein neuer Sound. Wir hatten das ja im vergangenen Jahr mit Blanca Paloma ein bisschen für Spanien, diese Verbindung. Klar ist der Song von Marina ein bisschen schneller, aber ich finde einfach diese Kombination aus diesem Traditionellen und Modernen ist ein schöner Mix. Könnte durchaus ziehen beim ESC. Genau, du hast gesagt, es ist nicht so eingängig, aber ich finde, je öfter man das hört, desto besser wird es. Was natürlich nicht ideal ist, ne, beim ESC. Man hört das ja ein paar Mal vielleicht ganz kurz oder einmal ganz, zweimal ganz. Ja, ich bin gespannt, wie sich das erschlagen wird. Aber Marina wollte ja das neue, heutige Griechenland zeigen. Und ich denke, das ist ihr mit diesem Musikvideo vor allem sehr gut gelungen.
Das glaube ich auch. Und sie ist ja auch schon total lange ein Teil der griechischen Musikszene. Was hatten Sie schon so gemacht?
Die Gute hat bisher schon so einiges gemacht. Also bereits als Kind spielte sie Klavier und hat dann auch eine Gesangsausbildung gemacht. Sie hat ein Architekturstudium abgebrochen, um sich dann ihrer Liebe für die Musik zu widmen. Dann trat sie im griechischen Nationaltheater als Mitglied im Chor in einigen klassischen griechischen Tragödien auf. Sie trat dann im Jahr 2016 erstmal als Solokünstlerin in Erscheinung, hat nebenbei dann auch noch eine weibliche A Cappella-Gruppe gegründet. Ja, also super, super viel. Aber sie ist nicht nur Sängerin, sondern sie ist auch Schauspielerin. Da hatte sie ein paar Nebenrollen in Fernsehserien. Sie ist zudem Synchronsprecherin und hat unter anderem Ariel der Meerjungfrau im Jahr 2008 ihre Gesangsstimme geliehen. Dann durfte sie 2016 im Film Vaiana auch die vollständige Titelrolle übernehmen, also sowohl sprechen als auch singen. Außerdem ist sie auch Musicaldarstellerin und trat schon in der griechischen Nationaloper auf. Also wir merken, es ist ein sehr prall gefüllter Lebenslauf.
Ja, und wir hoffen für sie, dass im Gegensatz zur Fußball-EM, für die sich Griechenland überraschend nicht qualifiziert hat, dass es beim ESC zumindest mit dem Finale klappt. Ich danke dir erstmal, Selma. Und jetzt viel Spaß mit Sadi von Marina Sati.
Πόνος μη μας έρθει μακάρι Πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα Ο άνεμος για πού θα μας πάρει Πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου Κι όλα αλλάζουν γύρω μου I'm gonna do it my way Στο μυαλό σου θα μπαίνω βγαίνω Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό Τα αφήνω όλα να βγουνε πάμε Put your hands up Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά Τα, 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 τα Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά Τα, 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 τα Να μας φέρει ό,τι θέλει Μας φέρει ό,τι θέλει μετά τα, 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 τα. Να μας φέρει ό,τι θέλει Να μη θυμηθώ Τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ Άσε να μη θυμηθώ Δεν πίστευε στο κάρμα του είναι αληθινό Πάμε Put your hands up Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά Τα, 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 τα. Μόνη κι αν μένω Πάντα σε περιμένω, τρέμω σαν φλόγα
dice Lime. Da, 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 da. No más ferio, dice Lime. Da, 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 da. Si no más ferio, dice Lime. Da, 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 da. No más ferio, dice Lime. Όλος όμως ήρθε μακάρι. Πέφτω και κοιλιά με σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα με σπάρει. Πέφτω και κοιλιά με σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Όπα, 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 γάζι, 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 γάζι. Φέρει ό,τι θέλει με τα, 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 τα. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Και εσύ να μας φέρει ό,τι θέλει με τα, τα.
Wir bleiben thematisch in Südeuropa und deswegen schalten wir nochmal zu meinem lieben Kollegen Thomas Mohr, der ja gerade in Spanien im Urlaub ist und wir sprechen über das Nachbarland Portugal. Hallo zurück, Thomas.
Hallihallo.
Wir hören gleich ein Lied mit dem Namen Grito, übersetzt Schrei. Worum geht's da so ungefähr bei Portugal?
Ja, also das musste ich dann auch nachschlagen, aber Yolanda sagt, dass wir uns jederzeit in verschiedene Versionen von uns selbst verwandeln können und dass wir keine Angst davor haben sollen, was im Leben als nächstes passiert. Am Ende kommt dann dieser Grito, dieser große Schrei, mit dem man sich dann von den Dämonen der Vergangenheit befreit.
Portugal ist ja, finde ich, überraschend erfolgreich gewesen zuletzt. Also dreimal in Folge war man im Finale. Seit Einführung der Semis gab es das erst einmal. Jetzt viermal in Folge wäre echt ein neuer Rekord. Was macht Portugal richtig? Beziehungsweise was machen die richtiger als früher?
Ja, seit Salvador Sobral haben die Scouting-System geändert. Also der Kommentator des ESC für Portugal, der hat das übernommen und hat da offenbar ein sehr gutes Händchen und bindet auch tatsächlich die Künstler des ganzen Landes mit ein, die dann da beim Festival Canção auftreten. Und der Erfolg gibt ihm recht. Ja? Also seitdem spielt Portugal eine Rolle. Vorher war Portugal das erfolgloseste Land beim ESC überhaupt und seitdem sind die immer ganz gut dabei.
Ja, auch mal gerne mit Sachen, die nicht so eingängig sind. Jetzt vielleicht auch wie Yolanda. Siehst du Finalpotenzial bei ihr?
Ja, schwierig. Also es gibt ja Leute, die sind unglaubliche Fans von dieser portugiesischen Musik. Ich gehöre leider nicht dazu. Deswegen muss ich das tatsächlich so vom Kopf her so ein bisschen abstrahieren. Immerhin hat sie Startplatz 14 im ersten Semi. Das ist ja ein guter Startplatz. Mhm. Und das konnte man mal vorentscheid sehen, eine gut choreografierte Performance. 5 Tänzer tanzen um sie rum, alle weiß gekleidet mit weißen Gesichtsmasken. Allerdings ist Grito so ein sphärischer Song ohne eingängigen Refrain. Also ich finde, das wird schwierig diesmal, aber nichts ist unmöglich.
Das gibt uns Hoffnung. Danke, Thomas. Es liegt ein toller Monat voller ESC hinter uns. 3 Ausgaben von ESC Update gab es im März und die nächste Ausgabe, die ist in 3 Wochen. Wir hören uns am 20. April wieder, dann unter anderem mit den 4 verbleibenden Songs, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Zypern, Armenien, Lettland und Aserbaidschan fehlen uns noch, aber wir haben auch noch viele andere schöne Themen, so kurz vor Malmö. Zu Gast ist dann unter anderem Konzi, Moderator bei SWR3 und ich wünsche euch jetzt frohe Ostern, viel Spaß mit Portugal und sage bis bald, ciao.
Frohe Ostern.
Ouvi sentir o corpo a carregar. Seguimos assim e outro. Só queda ali. Chegar, entrego-me aqui pouco a pouco. Passos largos presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo.
sofrer, a mim não me enganam. Eu sou todo o tamanho. Ainda lembro quando era pequeno, sonhava primeiro. Passos largos, presa na partida. Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida. E peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Pai de ar, só chama que ainda há.